Wie bereits gesagt, das Thema heißt Wasser des Lebens umsonst. Und ich möchte uns zwei Bibelstellen vorlesen, die beide in der Offenbarung stehen, zur Einleitung. Die eine steht in Offenbarung 21, Vers 6. Und er sprach zu mir: Es ist geschehen. Ich bin das Alpha und das Omega, der Anfang und das Ende. Ich will dem Dürstenden aus der Quelle des Wassers des Lebens geben, umsonst. Und die zweite Stelle in Offenbarung 22, Vers 17. Und der Geist und die Braut sagen: Komm. Und wer es hört, spreche: Komm. Und wen dürstet, der komme. Wer da will, nehme das Wasser des Lebens umsonst. Diese beiden Verse sprechen vom Wasser des Lebens. Und im ersten Punkt wollen wir uns fragen, was ist das überhaupt? Ich kann es direkt vorweg sagen, es ist nichts anderes als das Heil in Jesus Christus. Und so nötig wir das natürliche Wasser haben, das wir hier auf Erden trinken, für dieses Leben, so nötig wir es haben müssen, so nötig brauchen wir dieses Wasser des Lebens für die Ewigkeit, aber auch bereits schon für diese Zeit. Und der Herr Jesus hat von diesem Wasser geredet, als er einst auf der Reise war. Es ging von Judäa nach Galiläa und es heißt in der Bibel, er musste durch Samaria ziehen. Und dieses Muss hatte noch eine Bewandtnis, weil dort eine Frau war, nur eine, die Wasser des Lebens brauchte. Deshalb musste der Herr durch Samaria ziehen. Und er verweilte dort an diesem Brunnen Jakobs, am Jakobsbrunnen. Und während die Jünger einkaufen gingen, saß er dort und dann kam diese Frau. Und er kam mit ihr ins Gespräch. Und der Herr Jesus redete von diesem Wasser zu ihr. Er sagte: Jeden, der von diesem Wasser trinkt, dort das, was im Brunnen war, wird wieder dürsten. Wer aber von dem Wasser trinken wird, das ich ihm geben werde, den wird nicht dürsten in Ewigkeit, sondern das Wasser, das ich ihm geben werde, wird in ihm eine Quelle Wassers werden, das ins ewige Leben quillt. Der Herr Jesus spricht jetzt zweierlei Sorten Wasser an. Dieses Wasser, das ist das Wasser dieser Erde. Und er spricht sein Wasser an, Wasser des Lebens. Natürlich brauchen wir dieses Wasser hier. Wir haben es vielleicht heute ja schon getrunken, sicherlich in irgendeiner Form. Aber eins ist klar, selbst dieses natürliche Wasser, das wir brauchen, wer davon trinkt, bekommt wieder Durst. Aber wir dürfen dieses natürliche Wasser auch noch in geistlicher Hinsicht sehen. Denn das Wasser, das der Herr Jesus gibt, ist auch in geistlicher Hinsicht zu verstehen. Und so gibt es viel Wasser auf dieser Erde, das man in geistiger Hinsicht trinkt. Und wer von diesem Wasser trinkt, bekommt auch immer wieder Durst. Es ist nicht alles schädlich, was hier an Freuden auf dieser Erde ist. Aber eins ist sicher, selbst wenn man das Schönste gemacht hat, es ist vorbei und danach hat man wieder Durst. Wo sagt einer, was war das ein herrlicher Urlaub, den wir hatten? Aber was hat er jetzt noch davon? Er ist vorbei. Er kann sich höchstens auf den nächsten freuen. Das in sich ist ja nichts Schlimmes oder Schädliches. Und doch immer wieder erzeugt es Durst. Wenn das der Lebensinhalt ist, dann war er billig. Und die Menschen fragen sich heute oft, was sie auf die Freude von gestern noch draufsetzen können, damit es was mehr wird. Wir leben ja heute in einer Gesellschaft, die immer mehr Spaß haben will. Es geht ja bis in die Gemeinden hinein. Spaß. Noch eine Freude obendrauf setzen, die man gestern noch nicht hatte. Und doch, selbst wenn es nichts Schädliches wäre, immer wieder Durst. Aber wie viel Schädliches gibt es auch von diesen geistlichen Wassern? Und doch trinken die Menschen immer wieder davon. Sie sind schädlich bis hochgiftig. Manches Wasser kann man nur einmal trinken. Aber der Herr redet von diesem Wasser, das er zu geben hat. Und dieses Wasser, das verheißt er ewige Sättigung. Das Wasser, das Heil in Jesus Christus, wer das bekommt vom Herrn, das versickert nicht in unserem Leben. Das versickert nicht, sondern vielmehr fließt es hinüber ins ewige Leben. Ja, noch mehr, es wird zu einer Quelle. Ein Wasser, das man ausgießt, ist ja noch keine Quelle, aber doch, das Wasser, das Gott gibt, wird zu einer Quelle lebendigen Wassers, das ins ewige Leben hinüberfließt. Sieht, und von diesem Wasser erzählte hier der Herr, oder dahin wollte er diese Frau lenken, der Herr wollte diese Frau, die dort saß, dahin lenken. Sie verstand am Anfang ja nicht viel, eigentlich nichts, was sie verstehen sollte. Aber dann sprach er ihre Sünde an. 5 Männer hast du gehabt und den du jetzt hast, der ist nicht dein Mann. Da war sie überrascht. Woher wusste der das, der vor ihr stand? Ich sehe, du bist ein Prophet. Und so entsponn sich ein Gespräch. Man kam aufs Beten. Und dann fiel ihr ein, dass da ja der Messias einmal kommen sollte. Ja, und der würde ihnen sagen, was richtig ist. Und jetzt sagt der Herr Jesus, ich bin es, der mit dir redet. Wir wissen ja gar nicht, was in dieser Frau jetzt vorgegangen sein muss plötzlich. Konnte das denn sein? Ja, er hatte ihr ja alles gesagt, was sie getan hatte an Sünde. Und sie merkte schon, dass sie vor diesem Mann vielleicht so gar nicht bestehen konnte. Und doch redete er so freundlich mit ihr und bot ihr Wasser des Lebens an. Ich bin es, der mit dir redet. Warum war sie zu dem Brunnen gekommen? Sie war gekommen, um natürliches Wasser zu schöpfen. Und wir sehen hier jetzt etwas, worüber vielleicht wir hinweglesen. Sie sagt, oder es steht hier in der Bibel, die Frau nun ließ ihren Wasserkrug stehen. Deswegen war sie gekommen. Sie war wegen des natürlichen Wassers gekommen. Den hat sie plötzlich stehen lassen. Das war ihr gar nicht mehr wichtig. Sie ging in die Stadt hinein. Seht einen, der mir alles gesagt hat. Dieser ist der etwa der Messias. Noch war es fragend. Aber in ihr keimte etwas auf. Sie hatte schon empfangen von diesem Wasser des Lebens. Und dafür hat sie das Wasser aus dem Brunnen Jakobs stehen lassen. Sind auch wir bereit, das, was uns bisher so wichtig war an Wasser dieser Welt, an geistlichen Wassern, stehen zu lassen für das, was Gott uns gibt? Denn wisst ihr, zweierlei Wasser verträgt sich oft nicht miteinander. Wir können die Wasser des Heils nicht mit trüben geistlichen Wassern dieser Erde vermischen. Die müssen wir stehen lassen. Die Frau ließ den Krug stehen und sie empfing Wasser des Lebens. Und wir sehen, wie es eine Quelle in ihr wurde, denn nicht nur sie trank davon. Sie war ja kaum in der Stadt, da kamen die anderen heraus. Sie glaubten schon aufgrund des Zeugnisses dieser Frau. Aber als sie den Herrn gehört hatten, sagten sie, wir glauben nicht mehr um deines Redens willen, denn wir selbst haben gehört und wissen, dass dieser wahrhaftig der Heiland der Welt ist. Hier sehen wir, Wasser des Lebens wird zu einer Quelle, die andere speist und die dann ins ewige Leben fließt. Das ist das Wasser des Lebens. Heil in Jesus Christus. Man bekommt es, indem man sich ihm naht und er gibt es. Und nun lasst mich in einem zweiten Punkt einmal 7 Fragen, kurze Fragen stellen und sie kurz beantworten, die mit unseren 2 Leitworten zu tun haben. Wir können diese Fragen allesamt aus diesen Leitworten beantworten. Das heißt, sie liegen darin, diese Fragen. Erstens, von wem kommt dieses Wasser? Ich bin das Alpha und das Omega, sagt der Herr, der Anfang und das Ende. Das charakterisiert den Herrn Jesus. Er ist nicht irgendwer, er ist nicht ein Religionsstifter, für den ihn viele halten. Er ist das Leben und er ist das, der Anfang und das Ende. An ihm kommt keiner vorbei, der hier sitzt, auch wenn er vorbeikommen möchte. Es kommt niemand an Jesus vorbei. Er ist der Anfang und das Ende. Wohl, wenn wir einen guten Anfang und ein gutes Ende mit ihm haben. Von ihm kommt dieses Wasser. Zweitens, für wen ist es denn bestimmt? Für den Dürstenden. Ich will dem Dürstenden geben. Und im anderen Vers, wen dürstet, der komme. Also wer keinen Durst hat nach dem Wasser des Lebens, der bekommt es auch nicht. Er wird sich auch gar nicht danach ausstrecken. Er ist vielleicht noch bei den trüben Wassern dieser Erde, die immer wieder Durst entfachen. Aber dieses Wasser, das sättigt. Der Dürstende bekommt es. Und deshalb muss ein Mensch, bevor er sich überhaupt bekehrt, einmal Durst nach Gott bekommen. In einem Lied heißt es, Durst nach Gott verzehrt die Seele, Drang nach Gott verzehrt mein Herz, so ähnlich. Gebt mir alles und ich bleibe ohne Gott doch arm und leer, unbefriedigt, dürstend treibe in der Welt ich mich umher. Es gibt viele solche unbefriedigt, dürstend Treibenden. Und manche, die haben Wasser getrunken bis zur Sättigung, nicht zur Sättigung, bis zum Ekel. Wasser dieser Erde, trübe, giftige Wasser. Und nachdem sie alles gekostet haben und hatten, sind sie doch nicht zufrieden. Wen dürstet, dem gibt der Herr. Drittens, wem bietet er es? Wer bietet es an? Steht auch in diesen Versen. Und der Geist und die Braut sagen, komm. Der Geist, das ist der Heilige Geist. Der Heilige Geist bietet uns Wasser des Lebens an. Er bietet es auch heute an. Und die Braut, wer ist das? Das ist die Gemeinde Jesu Christi. Der Geist bietet es zuerst an, aber durch seine Kinder, durch dich und mich, wenn wir ihm nachfolgen, sollen wir Wasser des Lebens einer Welt anbieten, die das überhaupt nicht mehr kennt. Und die nach allem sucht. Sie suchen in allen möglichen Religionen. Aber das, was ihnen vor Füßen liegt, sehen sie nicht oder haben sie vielleicht auch noch nie gehört. Wann kann man es nur bekommen? Wenn man hört. Und der Geist und die Braut sagen, komm. Und wer es hört, spreche, komm. Hast du das Wort Gottes auch so schon mal vernommen? Du musst es hören. Wasser des Lebens wird dir angeboten. Es muss auch einmal gehört werden, dass es überhaupt da ist. Wer es hört, der komme. Und fünftens, will der Herr es wirklich geben oder ist er sparsam damit? Er will. Ich will dem Dürstenden aus der Quelle des Wassers des Lebens geben. Wenn du Durst hast, wenn du gehört hast, dann kannst du ganz ohne Zweifel dieses Wasser bekommen, weil der Herr es geben will. Er will. Aber wann kannst du es nur nehmen? Nur wenn du auch willst. Auch das steht in diesem Versen. Wer da will, nehme das Wasser des Lebens umsonst. Und da gibt es viele, die haben viel gehört. Sie sind unter mancher Evangelisation gesessen. Sie haben wohl gehört. Sie wissen, dass der Herr will. Durst haben sie ja auch etwas. Aber in letzter Konsequenz wollen sie nicht und dann bekommen sie nichts. Wer da will, nehme das Wasser des Lebens. Und jetzt letzte Frage in diesem Punkt 2. Wie viel kostet das Ganze? Wer da will, nehme das Wasser des Lebens umsonst. Und das kennen wir von den Wassern dieser Erde. Was umsonst ist, ist nicht viel wert. Wenn es was umsonst gibt, dann steckt da meist ein Haken hinter. Entweder ist es sowieso nichts wert oder derjenige erwartet sich davon, wenn er dies jetzt verschenkt, einen größeren Gewinn, der hinterher folgt. Auf dieser Erde, wo geschäftsmännisches Denken herrscht, gibt's normalerweise nichts umsonst, das nicht irgendeinen Preis hätte. Und ich muss uns sagen, der Widersacher unserer Seele, es gibt ihn ja, der Teufel, der scheint auch umsonst zu geben. Aber es stimmt nicht, er gibt nichts umsonst. Was er gibt, hat seinen Preis, auch wenn es zunächst umsonst scheint. Wenn er es dann hat, kostet es immer etwas. Aber hier gibt's jetzt was umsonst. Und wir sind von Natur aus geneigt zu meinen, dann wäre es billig. Aber das ist eben nicht so. Nicht bei Gott. Er kann das Wertvollste, das er hat, uns überhaupt gar nicht verkaufen. Warum nicht? Weil wir ja nicht genug hätten, es zu bezahlen. Wir hätten es nicht. Es könnte keiner von uns bezahlen, Wasser des Lebens. Denn das hat der Herr Jesus uns erworben, indem er am Kreuz auf Golgatha für uns gestorben ist. Und wer wollte das bezahlen können? Und weil wir es nicht bezahlen können und Gott auch an unserem Geld überhaupt kein Interesse hat, obwohl er es benutzt, wenn es ihm gegeben wird, mit rechter Gesinnung. Aber er braucht es nicht, er braucht es wahrlich nicht. Deshalb schenkt er uns dieses Wasser des Lebens umsonst. Es ist nicht billig, es ist umsonst. Es ist so wertvoll, dass es nicht bezahlt werden kann. Und diesen Wert des Wassers, den wollen wir jetzt einmal ausgiebiger miteinander betrachten. Und das wäre der Punkt 3. Der Wert des Wassers und die Wirkung dieses Wassers. Es gibt in der Bibel ein Kapitel, das von diesem Wasser redet in einer Art und Weise, dass uns klar gemacht wird, wie wertvoll dieses Wasser ist. Und dieses Kapitel befindet sich im Propheten Hesekiel. Es ist das Kapitel 47. Dieses Kapitel ist ein Teil einer großartigen Vision oder einer großen Vision, auch großartig, wenn wir sehen, worum es geht, die der Prophet Hesekiel bekommen hat in der Verbannung in Babylon. Von Kapitel 40 bis Kapitel 48 ist diese Vision. Und im Kapitel 47 handelt sie von einem Tempel, von dem Tempel ist die Rede, aus dem Wasser fließt. Und ich muss uns diese Verse jetzt einmal lesen und dann wollen wir uns weitere Gedanken darüber machen. Und er führte mich zurück zum Eingang des Hauses und siehe, Wasser floss unter der Schwelle des Hauses hervor nach Osten. Denn die Vorderseite des Hauses war nach Osten gerichtet und das Wasser floss unten herab an der rechten Seite des Hauses südlich vom Altar. Und er führte mich hinaus durch das Nordtor und ließ mich den Weg außen herum gehen zum äußeren Tor, auf dem Weg, der sich nach Osten wendet, und siehe, Wasser rieselte auf der rechten Seite hervor. Und als der Mann gegen Osten hinausging, der Mann, das war eine himmlische Erscheinung, der den Propheten hier führte, und als der Mann gegen Osten hinausging, die Messschnur in seiner Hand, da maß er 1000 Ellen und ließ mich durch das Wasser gehen, Wasser bis an die Knöchel. Und er maß 1000 Ellen und ließ mich durch das Wasser gehen, Wasser bis an die Knie. Und er maß 1000 Ellen und ließ mich hindurchgehen, Wasser bis an die Hüften. Und er maß 1000 Ellen, ein Fluss, den ich nicht durchschreiten konnte, denn die Wasser waren tief, Wasser zum Schwimmen, ein Fluss, der nicht mehr durchschritten werden kann. Und er sprach zu mir, hast du gesehen, Menschensohn? Und er führte mich wieder zurück am Ufer des Flusses entlang. Als ich zurückkehrte, siehe, da standen am Ufer des Flusses sehr viele Bäume und auf dieser und auf jener Seite. Und er sprach zu mir, dieses Wasser fließt hinaus in den östlichen Bezirk und fließt in die Ebene hinab und gelangt ins Meer, in das salzige Wasser, und das Wasser wird gesund werden. Und es wird geschehen, jedes Lebewesen, das da wimmelt, überall, wohin der Fluss kommt, wird leben. Und es wird sehr viele Fische geben, wenn dieses Wasser dorthin kommt. Dann wird das Salzwasser gesund werden. Und alles wird leben, wohin der Fluss kommt. Und es wird geschehen, dass Fischer an ihm stehen werden, von En-Gedi bis En-Eglayim. Werden Trockenplätze für Netze sein, Fische von jeder Art. Werden in ihm sein, sehr zahlreich wie die Fische des großen Meeres. Seine Sümpfe und seine Lachen aber werden nicht gesund werden. Zur Salzgewinnung sind sie bestimmt. Wovon redet hier der Prophet? Was ist ihm offenbart worden? Das ist sehr wahrscheinlich einzuordnen im tausendjährigen Reich, wo dieser Fluss fließen wird. Und doch, diese Verse sind nur richtig zu verstehen, im Blick auf das Heil in Jesus Christus. Es geht hier um Wasser des Lebens. Und diese Wasser fließen im Himmel. Die Bibel sagt es uns. Und er zeigte mir, Offenbarung 22,1, und er zeigte mir einen Strom von Wasser des Lebens, glänzend wie Kristall, der hervorging aus dem Thron Gottes und des Lammes. Dort fließt der Strom. Und dieser Strom, so haben wir jetzt gelesen, wird auch im tausendjährigen Reich fließen. Und dieser Strom fließt heute schon. Er fließt heute durch unsere Mitte. Wasser des Lebens. Wir haben vorhin ein Lied gesungen. Und ich denke, der Liederdichter hat sich inspirieren lassen von Hesekiel 47. Das Wasser des Lebens, das ist diese Flut. Durch Jesum ergießet sie sich, sein kostbares, teures und heiliges Blut, o Sünder, vergoss er für dich. Das ist das Wasser des Lebens. Und weil es heute schon fließt, weil es im Himmel fließt, weil es dort im tausendjährigen Reich fließt, weil es heute fließt, es ist alles dasselbe Wasser, dürfen wir Rückschlüsse ziehen von der Wirkung des Wassers im tausendjährigen Reich auf den heutigen Tag. Und das wollen wir jetzt einmal tun. Denn wir haben von diesem Wasser gehört. Ich möchte in diesem dritten Unterpunkt ihn nochmal fünfmal untergliedern. Wir wollen sehen das wundersame Anschwellen des Stromes, er wird immer breiter. Wir wollen zweitens sehen die zunehmende Tiefe des Stromes. Wir wollen drittens sehen, woher er kommt und wohin er fließt. Wir wollen viertens sehen, was er bewirkt, wo er hinfließt. Hier könnten wir eigentlich aufhören. Wir müssen aber einen Punkt 5 dazu nehmen. Aber erstens, das wundersame Anschwellen dieses Wassers haben wir vorhin gehört. Und er führte mich hinaus durch das Nordtor und ließ mich den Weg außen herumgehen zum äußeren Tor. Auf dem Weg, der sich nach Osten wendet, und siehe, Wasser rieselte auf der rechten Seite hervor. Wie viel wird das gewesen sein? Wasser rieselte. Das können wir uns alle vorstellen, nicht? Da sieht man die einzelnen Tropfen. Mehr war es nicht am Anfang, mehr war es nicht. Und am Ende heißt es, ein Strom, der nicht mehr durchschritten werden kann. Wir sind jetzt bei der Breite. Aber es heißt ein Strom. Und wir wissen, dass ein Strom nicht nur Tiefe hat, er hat auch Breite. Und wir fragen uns, wie wird aus diesem rieselnden Wasser ein Strom? Wie läuft das denn auf dieser Erde mit dem natürlichen Wasser ab? Nun ja, der Rhein entspringt dort irgendwo im St. Gotthardgebirge. Ich weiß nicht, wie groß er an der Quelle ist, aber eins ist ziemlich sicher, er ist nicht so groß wie an der Mündung. Wodurch wird er breiter? Weil so viele andere Flüsse zufließen. Wie ist das denn mit diesem Wasser hier? Es wird uns nicht berichtet, dass andere Flüsse, Bäche, Gewässer in dieses rieselnde Wasser hineinfließen. Aber plötzlich ist er ein Strom. Wie kann man das erklären? Ich will uns sagen, das kann ich uns gar nicht erklären. Das ist ein Prinzip Gottes. Wer ein bisschen so etwas Physik gehabt hat, so ein bisschen mehr, der weiß, dass es in der Physik auch Prinzipien gibt. In der Mathematik heißen sie Axiome. Na, nur für die, die es wissen. Ansonsten ist es unwichtig. Ein Prinzip. Es gibt in der Physik zum Beispiel ein Prinzip, das ist das Prinzip der Trägheit der Masse. Ich will uns das erklären, das kennen wir alle. Das Prinzip der Trägheit der Masse besagt, dass ein Körper das Bestreben hat, in seiner Geschwindigkeit, die er hat, zu verharren. Und das kennen wir alle. Wir fahren in einem Bus, der Bus fährt 50 und der Busfahrer muss plötzlich auf die Bremse treten. Was geschieht mit uns? Ja, wir fliegen nach vorne. Unser Körper hat das Bestreben, mit der Geschwindigkeit, mit der er fährt, nämlich mit 50, weiterzufahren. Aber der Bus bremst und du fliegst mit 50 nach vorne. Wie kann man das erklären? Das kann man nicht erklären, das ist so. Das ist ein Prinzip. Ein Prinzip in der Physik. Und ein Prinzip in der Physik ist etwas, darauf wird alles Weitere aufgebaut. Das wird nicht mehr bewiesen. Das ist so. Und genauso ist es hier mit diesem Wasser. Es ist ein Prinzip Gottes. Wasser rieselte unter der Schwelle hervor. Und plötzlich ist es ein Strom. Warum? So ist Gott. Das können wir nicht mehr weiter erklären. Gott macht aus etwas, was unscheinbar ist, etwas Gewaltiges. Und das sehen wir immer wieder. Warum nimmt denn der Herr Jesus das Senfkorn zum Beispiel und sagt, so ist das Himmelreich, wie ein Senfkorn. Und er sagt, es ist das kleinste der Samenkörner, wenigstens die, die er jetzt miteinander verglichen hat. Irgendwelche Gartengewächse vielleicht, da mögen auch Zwiebeln drunter gewesen sein, die wären ja viel größer gewesen. Und wir würden sagen, ja, aus einer so großen Zwiebel, da kommt mehr heraus als aus einem kleinen Senfkorn. Und Gott sagt, nein, umgekehrt. Aus dem Senfkorn kommt eine Senfstaude, ein Baum, glaube ich, 2, 3 bis 4 Meter hoch, in dem die Vögel des Himmels nisten können. Und die anderen größeren Samenkörner bringen kleineres hervor. Warum? Es ist ein Prinzip. Der Herr sagt, so ist das Himmelreich. Warum hat sich Gott eigentlich nicht das Volk der Chinesen erwählt? Er hätte doch viel mehr damit repräsentieren können. Man sagen kann, Gottes Volk, nicht? Wenn wir es entscheiden sollten, würden wir sagen, nehmen wir das Volk der Chinesen. Da sind die Millionen über Millionen. Und Gott hat sein Volk im alten Bund Israel genommen. Gar nichts Bedeutendes von der Menge her. Warum ist denn der Herr Jesus nicht wenigstens in der Hauptstadt geboren worden von Israel, als er geboren wurde? Wo haben ihn denn die Weisen gesucht, die Wochen, Monate vielleicht unterwegs gewesen waren? Ja, natürlich in Jerusalem. Wo denn sonst? Wo ist der neugeborene König der Juden? Wie? Neugeborener König der Juden? Herodes wurde hellhörig. Und der Prophet Micha hat es schon hunderte von Jahren vorhergesagt. Und du, Bethlehem, Ephrata, dass du klein bist unter den Tausendschaften von Juda. Aus dir wird mir der hervorgehen, der Herrscher über Israel sein soll. Und seine Ursprünge sind von der Urzeit, von den Tagen der Ewigkeit her. Hat Gott doch Bethlehem genommen, das klein ist unter den Tausendschaften von Juda, und sagt, da wird der Messias geboren. Warum? Das ist Gottes Prinzip. Und vielleicht können wir jetzt auch verstehen, wie kann Gott so ein Staubkorn, wie diese Erde ist, nehmen und da Leben draufsetzen? Wir müssten sagen, es muss doch noch woanders Leben geben. Es würde sehr wohl zu Gott passen, wenn es nirgendwo anders mehr Leben gibt. weil er einen kleinen Staubkorn genommen hat, dort am Rande da, oder mitten da in der Milchstraße, ein riesiges System, da versinkt unsere Erde drauf und da hat er dich und mich draufgesetzt und kümmert sich auch noch um deine und meine kleinen Sachen. Das ist ein Prinzip Gottes. Und Golgatha zeigt uns genau dasselbe Prinzip. Wo der Herr Jesus gestorben ist, könnten wir sagen, Wasser rieselte unter der Schwelle hervor. Da war noch nicht viel, ein unbedeutender Ort der Schande, wo der Heiland dieser Welt gekreuzigt wurde, außerhalb des Lagers. Das passt alles nicht zu Großmanns Bestrebungen, die heute auch bei Christen oft so Mode werden. Wir wollen uns bewahren lassen, das ist nicht der Zug Jesu, das ist nicht der Zug Gottes. Gott macht aus Kleinem etwas Großes und keiner versteht, wie es gekommen ist. So rieselte das Wasser von Golgatha am Schächer vorbei und er rettete ihn. Wahrlich, heute wirst du mit mir im Paradiese sein. Dann floss es etwas weiter, leicht breiter werdend, zum Hauptmann, dem ersten Heiden, der erkannte, wahrlich, dieser war Gottes Sohn. Und dann floss dieses rieselnde Wasser weiter. Wie denn? Nach Jerusalem, nach Judäa, nach Samaria und bis an die Enden der Erde. Genau so hieß es. Und ihr werdet meine Zeugen sein, sowohl in Jerusalem als in ganz Judäa und Samaria und bis an die Enden der Erde. Und genau so ist es gekommen mit diesem Strom. Er fließt heute breit und mächtig bis an die Enden der Erde. Nur es sind so wenige, die daran verweilen. Aber der Strom hat eine ungeheure Macht. Er fließt dahin aus kleinsten Anfängen. Aus unbedeutender Schande, könnte man sagen. Als der Herr am Kreuz gestorben war, da haben die Feinde gedacht, jetzt ist Schluss. Und dann ging es erst richtig los. Es ist ein Prinzip Gottes, dass der Strom des Heils breiter wird. Das müssen wir so hinnehmen, das ist so. Und wenn Gott in unserem Leben wirken soll, müssen wir dieses Prinzip beachten. Gott macht aus Kleinem etwas Großes. Und wenn wir selbst groß sind, kann er nichts Großes machen. Zweitens, die Tiefe des Stromes. Und er maß 1000 Ellen, rund 500 Meter, und ließ mich durch das Wasser gehen. Wasser bis an die Knöchel. War nicht viel, nicht? Wieder maß er 1000 Ellen und ließ mich hindurchgehen, Wasser bis an die Knie, schon etwas mehr. Und er maß wieder 1000 Ellen, ließ mich hindurchgehen, Wasser bis an die Hüften. Jetzt wurde es schon tragend. Und er maß nochmal 1000 Ellen, heißt es, und er ließ mich hindurchgehen. Es ging nicht mehr. Wasser, die nicht durchschritten werden können. Wasser zum Schwimmen. Der Strom der Gnade ist unerkannt tief. Wir wissen die Tiefe nicht, sie wird uns nicht gesagt. Der Strom der Gnade ist nicht nur zur oberflächlichen Reinigung von Menschen, die etwas gesündigt haben. Der Strom der Gnade ist so tief, dass Menschen mit aller Sünde sich darin baden können und rein werden können. Und wir werden nachher an den Wirkungen sehen, dass es wirklich so ist. Der Liederdichter hat gesungen und wir vorhin auch, der Strom ist gar tief und sein Wasser ist klar. Es schmecket so lieblich und fein, es heilet die Kranken und stärkt wunderbar. Ja, machet das Unreinste rein. Ich habe von einem Mann gelesen, er war ein Totschläger, er war ans Rauschgift gekommen, er hatte Leberzersetzung, ich vermute vom Alkohol. Er hatte schon einen Selbstmordversuch gemacht und stellt euch vor, und dieser Mann hat plötzlich zu Gott gebetet und hat ungefähr so gesagt, wenn es dich gibt, dann mach aus mir eine neue Kreatur. Und stellt euch vor, dieses Gebet hat Gott erhört. Dieser Mann ist gerettet worden und mit seiner Leberzersetzung, das hat sogar aufgehört, er ist gesund geworden. Es heilet die Kranken und stärkt wunderbar. Ja, machet die Unreinsten rein. Diese Kraft hat dieser Strom, aber das werden wir gleich noch sehen. Aber noch ein Gedanke zu der Tiefe des Stromes. Wegen unserer Sünde trennt uns von Gott eine tiefe Kluft. Stimmt das? Ja, es ist in der Bibel davon die Rede. Diese Kluft wird offenbar zwischen dem armen Lazarus, der im Schoße Abrahams war, und dem reichen Mann, der im Hades seine Augen aufschlug, im Totenreich. Und dann sagt Abraham, zudem ist zwischen euch und uns eine tiefe Kluft. Niemand, diese Kluft ist verursacht durch die Sünde, sonst wäre sie nicht da. Sonst wäre der andere auch nicht im Totenreich gewesen, am Ort der Unseligen. Diese Kluft ist nichts anderes als durch nichts anderes geschlagen worden als durch die Sünde, sodass die von dort nicht hinüber können und nicht umgekehrt. Wir können nicht zu Gott durch diese Kluft. Wir sind auf ewig getrennt von ihm natürlicherweise. Seht, und jetzt kommt der Strom der Gnade und füllt diese tiefe Kluft auf, die zwischen Gott und uns ist. Und wenn wir jetzt versuchen wollten, auf unseren Füßen durch diesen Strom zu kommen, indem wir sagen, ich möchte durch meine eigene Leistung hindurch, dann kommen wir nicht unten an, dann sind wir schon ertrunken. Wasser, die nicht durchschritten werden können, so kommen wir nicht ans andere Ufer. Ohne den Strom wären wir nicht rübergekommen durch die steilen Küsten. Und mit dem Strom kommen wir nicht durchs Wasser auf unseren Füßen. Wie kommen wir hinüber? Wasser zum Schwimmen. Und dieses Schwimmen möchte ich einmal vergleichen mit dem Glauben. Es ist das Wasser, das trägt, aber wir müssen schwimmen. Jetzt kann ich mir aber sehr gut vorstellen, wenn welche unter uns sitzen, die nicht schwimmen können, dann sagen sie, oh, das ist eine schwere Sache mit dem Schwimmen. Ich kann uns versichern, dass Schwimmen überhaupt keine schwere Sache ist. Wisst ihr, was den Menschen vom Schwimmen abhält? Nicht, dass er die Bewegungen nicht könnte, die man einüben soll, um voranzukommen. Ich meine mit Schwimmen nur, dass man oben bleibt und irgendwie ein bisschen vorankommt. Da müssen wir keine Disziplinen einüben. Wisst ihr, was wir nicht haben dürfen mehr? Angst. Wer keine Angst hat, kann schwimmen. Und wer Angst hat, geht unter. Ich weiß noch, als ich schwimmen lernte, so im vierten Schuljahr, ich mit so Schwimmbrettern durchs Nichtschwimmerbecken. Und wenn wir dann ins große Becken durften, dann hat die Lehrerin oder der Lehrer die Angel nach unten gehalten. Ihr kennt das vielleicht, so ein Stab und da ist unten ein Kreis dran. Und da muss man einen Arm durchtun, damit man gehalten wird, dass man nicht untergeht im Wasser. Ja, an dieser Angel bin ich natürlich auch etliche Male geschwommen. Und dann kam der Tag. Und das wusste ich vorher. Da habe ich zu der Lehrerin gesagt, ich brauche heute keine Angel. Und die hat mich natürlich nicht ohne Angel reingelassen. Aber sie hat bald gemerkt, ich brauche sie wirklich nicht. Ich wusste vorher, heute kann ich schwimmen. Was war anders? Die Angst war weg und ich konnte schwimmen. So ist es mit dem Glauben. Glauben ist nicht unsere Leistung. Schwimmen ist keine große Leistung. Nur keine Angst mehr haben. Glauben ist ein Gang auf dem Wasser. War es nicht bei Petrus so? Herr, wenn du es bist, heiße mich zu dir kommen. Und das Wasser trug, es trug. Es war doch nicht die Leistung des Petrus, dass er darauf gehen konnte. Es war auch nicht sein mächtiger Glaube. Er hat nur plötzlich gedacht, ja, wenn der Herr das so sagt, dann mache ich das. Und er tat's und es ging. Und dann kamen erst die Bedenken. Er hat die Wellen gesehen und, oh, wenn die über mich zusammenbrechen und die könnten mich ja nach unten drücken. Und dann ging er unter, aber der Herr reichte ihm die Hand. Er hat ihn ja nicht untergehen lassen. Es ist der Strom der Gnade, der uns ans andere Ufer trägt. Nur der Herr erwartet von uns den Glauben, Und das wäre in diesem Bild das Schwimmen. Wir können das im Grunde in Epheser 2, Vers 8 so nachlesen. Denn aus Gnade seid ihr gerettet. Die Gnade ist der Strom, das Wasser trägt. Ohne Wasser kämen wir nicht hinüber. Könnten wir ja mal versuchen zu schwimmen. Es geht nicht. Denn aus Gnade seid ihr errettet. Durch Glauben. Und das wäre jetzt mal in diesem Beispiel, was ich hier genannt habe, das Schwimmen. Und das nicht aus euch, das heißt nicht, wir können diesen Graben durchschreiten. Gottes Gabe ist es, nicht aus Werken, das wäre noch ein Bild, wir können noch keine Brücke drüber bauen. Warum das alles nicht? Damit niemand sich rühme. Der Strom der Gnade trägt hinüber. Und er ist deshalb so tief, damit der die tiefste Kluft hat in seinem Leben, auch hinüber kann zur seligen Ewigkeit. Er muss alles ausfüllen bis oben hin, der Strom der Gnade, damit alle Sünder, die Durst haben, die selig werden wollen, die das Wort hören, wie wir vorhin gehört hatten, damit sie hinüberkommen können. Deshalb ist der Strom der Gnade so tief. Und nun drittens. Woher kommt er und wohin fließt er? Er kommt dort aus dem Tempel und dieser Tempel steht nun in Jerusalem. In diesem Kapitel 47 befinden wir uns ja im tausendjährigen Reich. Aber nehmen wir einmal die Maße, die Jerusalem heute hat, von der Höhe her, wo es liegt. 790 Meter rundhoch liegt Jerusalem, es hat ja verschiedene Höhen. Und da kommt der Strom her. Aus dem Tempel. Und wisst ihr, unser Heil kommt nicht aus dem irdischen Jerusalem. Es kommt aus dem himmlischen Jerusalem. Aber wir müssen wissen, wo es überhaupt herkommt. Unser Heil kommt nicht irgendwoher. Unser Heil kommt nicht aus Amerika. Das ist jetzt nichts gegen Amerikaner oder so. Nicht, dass er mich verkehrt versteht. Aber es kommt ja vieles aus Amerika, was neu ist. Auch glaubensmäßig. Ist aber nicht alles gut, was von Amerika kommt. Unser Heil kommt aus dem Himmel. Und hier floss es aus dem Tempel in Jerusalem. Dort, wo Gott war. Und da muss unser Heil auch herkommen. Es liegt eben nicht in Methoden. Es liegt in dem Allen nicht. Wenn es nicht von Gott kommt, nützen uns tausend Methoden nichts. Unser Heil kommt aus Christus. Und wenn es nicht aus diesem heiligen Tempel herausfließt, dann haben wir nichts. Wisst ihr, was wir dann haben, wenn wir Wasser haben? Dann haben wir Wasser dieser Welt, aber nicht Wasser des Lebens. Und mancher verwechselt das. Bis in die Gemeinden hinein wird Wasser dieser Welt verwechselt mit Wasser des Lebens. Man möchte auf die Freude von gestern noch eins draufsetzen und merkt gar nicht, dass es gar nicht Wasser des Lebens ist, sondern dass es Unterhaltung ist. Dass es irgendein Sensationshaschen ist. Aber nicht das, was Gott gibt. Es kommt aus seinem heiligen Tempel. Darauf müssen wir achten. Und wohin fließt dieser Strom? Das heißt, er fließt hinab in die Ebene. Und diese Ebene, das ist die Araba. Das ist die Ebene des Jordan. Der tiefste Punkt an der Oberfläche ist rund 408 Meter unter. Unter, hört ihr? Unter dem Meeresspiegel. Da fließt der Strom hin, in diese Ebene hinein. Und es ist eine sehr von Trockenheit bedrohte Ebene. War das immer so? Es war nicht immer so. Denn diese Ebene, in die dieser Fluss hineinfließt, war einst wie ein Paradies. Da standen dort oben der Abraham und der Lot. Und Abraham hat gesagt, wähle. Wisst ihr, was Lot gewählt hat? Diese Ebene. Es heißt hier, da erhob Lot seine Augen und sah die ganze Ebene des Jordan, dass sie ganz bewässert war. So war das vorher. Bevor der Herr Sodom und Gomorra zerstört hatte, wie der Garten des Herrn. So, das war mal die Ebene, die heute von Trockenheit bedroht ist, die war mal wie der Garten des Herrn, der Garten Eden. So war das da unten. Bevor der Herr Sodom und Gomorra zerstörte, sprich, bevor die Sünde dort unten gerichtet werden musste. Und so ist es auch im Leben der Menschen. Ganz von Anfang an war es ja sehr gut, es steht ja in der Bibel. Aber die Sünde ist der Leute Verderben und sie hat diese grüne Aue kahl gemacht, dürr gemacht. Wo die Sünde herrscht, da wächst nichts mehr. Und da fließt der Fluss hin, in diese Ebene. Die Sünde hat die Ebenen der Menschen unfruchtbar gemacht. Und eine große Öde ist eingekehrt. Und die kann man durch keine Wasser dieser Welt wieder gesund machen. Geht nicht. Es sei denn, es kommt dieses Wasser des Lebens hinein in dein Leben. Dann wirst du gesund. Und wo fließt es jetzt ganz genau hin? Es fließt ins Tote Meer, dieses Wasser. Und das ist der tiefste Punkt der Erdoberfläche überhaupt. Haben wir das gewusst? Der Prophet hat das ja vielleicht auch nicht gewusst, als er es vorhersagt, aber es ist so. Es gibt keinen tieferen Ort, keine tiefere Landsenke, also am Festland, als das Tote Meer. Und da fließt der Fluss hin. Was für eine Symbolik! Dieser Fluss des Heils fließt nicht nur bis auf Null. Dieser Fluss des Heils fließt in dieses Meer hinein, 409 Meter unter dem Meeresspiegel. Wisst ihr, es wird jährlich, die Oberfläche sinkt jährlich immer mehr. Oh, welch ein Bild für diese Welt, sie sinkt jährlich auch immer mehr. Und in einem Lexikon, im Brockhaus-Lexikon, da stand Folgendes, oder steht Folgendes. Der Grund des Toten Meeres liegt bei, denn es ist dann nochmal 400 Meter tief, dieses Wasser. Der Grund des Toten Meeres liegt bei 829 Meter unter dem Meeresspiegel. Und dann steht in Klammern was dahinter. Tiefste Depression der Erde. Das ist hier jetzt ein Fachbegriff hier aus der Geologie oder Geografie. Depression. Das ist die tiefste, das ist also eine Niederung, eine Landsenke, ein Festlandgebiet, dessen Oberfläche unter dem Meeresspiegel liegt, das nennt man Depression. Aber welch ein Bild, tiefste Depression der Erde, da fließt der Fluss hin. Sitzen ja auch Menschen mit Depressionen. Und es sagt einer, mir kann keiner mehr helfen. Ich kann dir sagen, aus der Bibel hier, das hören wir ja gerade, wir können es ja nachvollziehen, der Fluss fließt zur tiefsten Depression dieser Erde. Ja, aber was nützt das alles? Wir müssen jetzt noch sehen, was er dort ausrichtet. Das ist noch wichtig. Also erstmal wollen wir nochmal festhalten, er fließt zur tiefsten Sünde. Er fließt zum tiefsten Sünder hinab. Und jetzt wollen wir im vierten Punkt dieses Unterpunktes 3 sehen, was bewirkt der Strom. Und das ist ganz wichtig, auch für den, der in der tiefsten Depression sitzt. Und es wird geschehen, jedes Lebewesen, das da wimmelt, überall, wohin der Fluss kommt, wird leben. Und es wird sehr viele Fische geben. Wenn dieses Wasser dorthin kommt, dann wird das Salzwasser gesund werden. Und alles wird leben, wohin der Fluss kommt. Das ist Evangelium schon im Alten Testament. Alles wird leben, wohin der Fluss kommt. Dieses Wasser des Lebens fließt ins Tote Meer. Und das heißt nicht nur so, das ist auch so. Das ist eine furchtbare Lauge, da ist kein Leben mehr drin. Es hat mal jemand sich dort hingestellt und hat Seefische hineingeworfen ins Tote Meer. Die waren in ein paar Minuten, schwammen die oben und waren tot. Die können sich nicht halten dort. Und wenn der Jordan die Fische mit sich bringt und sie dort ins Tote Meer hineinfließen, Jordan ist ein Süßwasserfluss, nicht? Und sie fließen dort hinein, diese Fische, dann schwimmen über dieser Mündung, nicht schwimmen, fliegen die Vögel, die toten Fische aufpicken. Da kann sich kein Leben halten. Wie viele hunderte von Jahren fließt schon der Jordan? Das ist aber Wasser dieser Erde. In dieses tote Meer. Hat es das Wasser des toten Meeres gesund gemacht? Nein. Und so ist es auch mit dem Wasser dieser Erde. Es können uns Geheimrezepte angeboten werden, noch und noch. Von deiner Sünde wirst du nicht gesund. Du bleibst so tot wie das tote Meer, in das schon hunderte, tausende von Jahren der Jordan fließt und überhaupt nichts geschieht. Das Wasser bleibt salzig. Aber wenn dieses Wasser kommt, heißt es, wird das Wasser gesund werden. Es fließt hinein und plötzlich ist Leben in diesem See. Es sind Trockenplätze für Netze von Engedi bis En-Eglayim. Das ist am Westufer, von der Mitte bis zum Nordende. Plötzlich bringt dieses tote Meer Fische hervor. Das heißt, es bringt Frucht hervor. Wenn der Herr Jesus mit seinem Lebenswasser in dein und mein Leben hindurchfließen kann, bringt dein und mein Leben Frucht hervor. Frucht für die Anwohner, die drumherum sind. Wo die Gnade Jesu hinfließt, wird Neues geschaffen. Wie heißt es in der Bibel? Ist jemand in Christus, so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Und das macht der Strom der Gnade. Das mache ich nicht, das machst du nicht. Wir können keinen Menschen bekehren, wir können ihn bereden von morgen bis zum Abend. Das nützt gar nichts. Wenn der Fluss des Heils, den der Heilige Geist anbietet, aber auch seine Gemeinde, in das Leben der Menschen hineinfließt, dieser Fluss des Heils in Jesus, dann wird das Wasser gesund werden. Und alles wird leben, wohin der Fluss kommt. Was für ein Evangelium, eine gute Botschaft. Selbst in der tiefsten Depression wird gesund, denn genau dort fließt der Fluss hin. Ich sagte vorhin schon, eigentlich könnten wir hier aufhören. Aber im fünften Punkt heißt es aber. Dieses aber sage ich, aber die Bibel deutet es an. Seine Sümpfe und Lachen werden nicht gesund. Das Tote Meer hat zwei Teile. Im Nordteil, da sind die Wassermassen. Bis 400 Meter tief. Salzigste Wassermassen. Und es macht dem Strom der Gnade überhaupt nichts aus, diese tiefen Wassermassen gesund zu machen. Diese verseuchten Wassermassen gesund zu machen. Verseucht für das Leben. Aber im Südteil dieses toten Meeres droht heute Verlandung. Da sind die Sümpfe und die Lachen. Und da heißt es hier, und seine Sümpfe und Lachen werden nicht gesund. Warum denn nicht? Wisst ihr, das Wasser ist da nur ein paar Meter tief. Von wegen 400 Meter tiefe, gewaltige Wassermassen, die gibt's da gar nicht. Nur ein paar Meter tief und die werden nicht gesund. Warum? Es muss daran liegen, dass dieser gewaltige Strom in dieses Sumpfgebiet nicht hineinkommt. Abgeschottet vom Heil Gottes. Wenn hier jemand sitzt und sich derart vom Heil Gottes abschottet, ändert er mit seiner Abschottung am Fluss des Heils überhaupt nichts. Er fließt breit und klar und tief. Nur eins tut er nicht, er erreicht dich nicht, weil du Sümpfe und Lachen bleiben willst. Das ist eine Einstellung des Herzens. Wer da will, nehme das Wasser des Lebens umsonst. Und viele wollen nicht. Dann bleiben die Sümpfe und Lachen. Und wie gesund könnte dein Herz werden? Und auch bei den Christen ist es ja oft noch so. Wir müssen in unsere Herzen hineinschauen. Sagen wir, ja, der Strom des Heils fließt durch mein Herz. Ja, Aber da ist noch eine Kammer, die habe ich dem Herrn vorbehalten. Da habe ich gesagt, bitte, also dieses eine Gebiet, das lass mir mal. Lass den Strom vorbeifließen, alles andere gehört dir. Wisst ihr, was in dieser einen Kammer ist? Da sind die Sümpfe und die Lachen. Warum wollen wir diese Kammer dem Herrn nicht auch öffnen? Dass der Strom des Heils hindurchfließe, glauben wir denn, wir würden was verlieren dabei? Und alles wird leben, wohin der Fluss kommt. Das werden wir gewinnen. Deshalb lasst uns doch von diesem Strom uns durchströmen lassen. Wer noch nicht errettet ist, erstmalig zu neuem Leben. Und wer schon gerettet ist, dass dieses Wasser nachfließe. Dass es nicht Verlandungen gibt in unserem Leben, dass es nicht Sümpfe und Lachen gibt, sondern lass den Strom hineinfließen in deine Sümpfe. Mach auf, mach hoch die Tür, die Tor macht weit, es kommt der Herr der Herrlichkeit. Nur so kommt der Fluss hinein in dein Leben. Wollen wir das? Ein letztes. Lass mich noch einmal zurückkommen auf unseren Eingangsvers, auf den ersten. Und der Geist und die Braut sagen, komm. Und wer es hört, spreche, komm. Und wen dürstet, der komme. Wer da will, nehme das Wasser des Lebens umsonst. Spurgeon hat dazu etwas geschrieben, ein Beispiel, und das möchte ich uns zum Schluss noch lesen. Ich habe gehört, dass die Karawanen in der Wüste, wenn sie Wassermangel haben, gewöhnlich einen Reiter auf einem Kamel vorauszusenden pflegen, damit er Wasser suche. In einiger Entfernung, so dass er noch in Hör- oder Sehweite ist, folgt ihm ein zweiter nach und nach einer Meile ein dritter und so fort. Sobald der vorderste Mann Wasser findet, ehe er selber seinen Durst zu löschen sucht, dreht er sich um und ruft seinem Hintermann laut zu, komm! Sobald der zweite Reiter des ersten Stimme hört, ruft er dasselbe Wort, komm, dem dritten zu, der dritte dem vierten und so weiter, bis die Wüste von dem komm widerhallt. Was für ein Bild für diesen Bibelspruch. So spricht in dem Wort der Schrift zunächst der Geist, komm. Und die Braut, das ist die Gemeinde Jesu, ruft, komm. Und wer es hören will, dem rufen wir es laut zu, komm. Wen da dürstet, der komme und nehme das Wasser des Lebens umsonst. Amen.
Amen.
Herr Jesus, hab Dank, dass das Teuerste, was es gibt, umsonst zu haben ist. Und nun lass keinem dem Fehlschluss unterliegen, dass dies billig wäre. Denn du hast dein Leben gegeben, um unsere Sünde zu tilgen. Ja, es ist einer gekommen, zu sterben für uns. Darum sei er uns ewig gegrüßt. Herr, und du hast unsere Sünde ans Kreuz getragen und da fließt Wasser des Lebens. Wir bitten dich, lass es in unserem Leben reichlich fließen und zu einer Quelle werden und sein, das ins ewige Leben fließt. Herr, segne du dein Wort und hab Dank für alle Gnade. Amen.
Amen.